Der Abend, liebe Geschwister, ein eigenartiges Thema. Das haben vor etwa 20 Jahren schon die Berliner so gedacht. Nämlich das erste Mal, als ich in Berlin ein Zeugnis geben durfte, war das dieses Thema. Nämlich der Schatten. Der Schatten. Da waren die Berliner gespannt, was will der Schweizer wohl uns an Weisheit vortragen, nicht? Über ein solches Thema. Da dürfen wir uns gerade zuerst an eine Frage halten, wie sie in Hiob 28, in Vers 20 vorliegt. Hiob 28. Das sind zwei Verse, Hiob 28, Vers 12. Aber die Weisheit, wo wird sie erlangt? Und welches ist die Stätte des Verstandes? Die Wiederholung in Vers 20. Die Weisheit nun, woher kommt sie? Und welches ist die Stätte des Verstandes? Die Weisheit, woher kommt sie? Wo wird sie erlangt? Und da haben wir eine eigenartige, ganz eigenartige Antwort in Prediger 7, Vers 12. Prediger 7, Vers 12. Entschuldigung, Prediger 7, Vers 12. Vers 11. Weisheit ist gut wie ein Erbbesitz und ein Vorteil für die, welche die Sonne sehen. Ich lese zuerst, wie die Elberfelder hier übersetzt hat und dann genau aus dem Hebräischen. Denn im Schatten ist, wer Weisheit hat, im Schatten, wer Geld hat. Aber der Vorzug der Erkenntnis ist dieser, dass die Weisheit ihren Besitzern Leben gibt. So. Jetzt noch einmal. Weisheit ist gut wie ein Erbbesitz. Was muss ich tun, dass ich zu einem Erbbesitz gelange? Welcherlei Anstrengung habe ich da vorzunehmen? Gar keinen. Ich brauche nur was zu sein? Sohn eines reichen Vaters, nicht so. Also, genauso ist mit göttlicher Weisheit. Die kann man nicht erwerben oder irgendwie erkaufen oder das etwas. Die kann man als Geschenk, als Erbschaft aus der Hand unseres himmlischen Vaters dankbar entgegennehmen. Und ein Vorteil für die, die die Sonne sehen. Naja, was hat sich Salomo da gedacht dabei? Naja, für die Toten kaum, nicht? Ja. Aber, wer ist denn gemeint, wenn wir von der Sonne lesen? Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Und das Angesicht Jesu leuchtet immer wie die Sonne in ihrer Kraft. Aha. Weisheit ist erst dann ein Vorteil, wenn sie Menschen erbschaftsmäßig geschenkt bekommen, die in Jesus Christus, den Sohn Gottes, ihren Retter erkannt haben. Deshalb teilt Gott seine Weisheit nur an solche aus. Verstehen wir? Die anderen lässt er in ihrer vermeintlichen Weisheit zu maximalen Toren werden. Das ist ein System unseres Gottes, an das er sich getreulich hält. Wie geschrieben steht. Siehst du einen Menschen, der sich für weise hält? Für einen Toren ist mehr Hoffnung als für ihn. Gibt es heute solche Menschen? Ja. Und Paulus schreibt für uns, wenn jemand unter euch sich oder dünkt, weise zu sein, der werde ein Tor vorerst, damit er wirklich weise werden kann, mit göttlicher Weisheit gefüllt werden kann. Aber jetzt heißt es, denn, im Hebräischen heißt es einfach, denn im Schatten die Weisheit. Ja. Im Schatten das Silber. Mit Geld übersetzt. Und da, Nestor, denn im Schatten ist, wer Weisheit hat. Nicht unbedingt falsch, aber diese Klarheit des hebräischen Textes, im Schatten, wir können noch Doppelpunkt setzen, die Weisheit. Etwas übertragen, übersetzt. Im Schatten geruhte Gott, seine Weisheit zu verbergen. Ja. Damit wir gleich wissen, die Hälfte von uns weiß das schon, was denn ein Schatten überhaupt ist. Als solchen. Repetiere ich ganz kurz das Erlebnis. Unsere Familie mit 7 Kindern und befreundete Familie da in Zürich mit, glaube ich, 5 oder 6 Kindern waren eines Sonntagsnachmittags in unserem Garten. Natürlich mit den Kindern hat man Spiele gemacht. Das bestand darin, dass einer ins Haus gehen musste und dann wurde irgendein Gegenstand bestimmt, zum Beispiel das Kamin auf Nachbarsdach. Der kommt jetzt und muss mit indirekten Fragen möglichst rasch, jetzt kommt dann seine Weisheit, wird offenbar, möglichst rasch das ihm jetzt unbekannte Objekt erraten, finden. So. Dann sagten die Kinder so, jetzt sollen mal auch die Papas verschwinden und dann geben wir denen etwas auf. Der Bruder der anderen Familie, Oberingenieur bei Braun-Boveri, habe ich den Kindern gesagt, aber dem müssen wir eine Aufgabe stellen, nämlich seiner Fähigkeit entsprechen. Und da gerade die Sonne so schön schien, kam mir der raffinierte Gedanke, der muss seinen eigenen Schatten erraten. So. Jetzt kommt er, natürlich prompt. Ist es ein fester Körper? Nein. Ist es flüssig? Nein. Triumphierend, gasförmig? Nein. Was? So etwas gibt es doch nicht. Entweder ist etwas in der Schöpfung, in der Natur, ein fester Körper oder eine Flüssigkeit oder gasförmig. Etwas anderes gibt es nicht. Ne? Haben sogar die kleinen Kinder zu lachen, zu schmunzeln begonnen natürlich. Nicht? Ja. Er rät und fragt zum Beispiel, sehe ich es? Nicht? Also ganz primitiv, ne? Endlich. Ja, alle lachen. Ne? Ja. So etwas gibt es ja nicht. Ne? Der Oberingenieur musste kapitulieren. Ja. Er sagt also, unmöglich, dass ich drauf komme. Begreiflich, ne? Ja. Als wir ihm dann die Lösung sagten, nicht? Dann sagt er, ja, so etwas. Ne? Gibt es so etwas? Na, so etwas gibt's. Also, dann haben wir uns gefragt, ja bitte, was ist denn jetzt ein Schatten überhaupt? Wie kann man den definieren? Ja, ich habe bis heute nichts Besseres gefunden, als ein Schatten ist einfach so eine dunkle Angelegenheit. Ne? So, also jetzt wissen wir, was hat Gott hier wieder einmal auserwählt? um ausgerechnet das Wunderbarste und das, was seine Geschöpfe am nötigsten hatten, seine Weisheit kennenzulernen. Was hat Gott auserwählt? Um ja, das Begehrenswerteste nebst seiner Liebe, ne? Seine Weisheit zu besitzen, kennenzulernen. Was hat er ausgewählt? Etwas, was wirklich nicht nur nichts ist, sondern noch negative Ladung hat. Ne? Also eine dunkle Angelegenheit, doch eine dunkle, eine negative Ladung hat er noch gewählt. Im Schatten die Weisheit. Und jetzt wissen wir aber sofort noch etwas. Naja, wo ist sie zu finden? Da, hier. Die Weisheit nun. Wo ist sie zu finden? Welche ist die Stätte? Wir wissen, Gott hat uns Christus erstens gemacht zur Weisheit. So. Und diese Weisheit, zu der Gott uns seinen Sohn zur Verfügung stellt, um sie zu erhalten, hat Gott im Schatten verborgen. Ja, wie soll das jetzt zugehen? Bevor wir in die Schrift selber hineingehen, wollen wir uns die Dinge der Natur, wie Paulus an einer Stelle schreibt, lehrt uns nicht schon die Natur. Also, erstens, was braucht es für Vorbedingungen, dass ein Schatten entsteht? Erstens, fangen wir beim Positiven an, einen Körper, nicht, der den Schatten wirft. Zweitens, ein Licht, in dem der Körper steht oder geht. Dann erst kann ein Schatten zustande kommen. Eine Lichtquelle, ein Körper, und jetzt kommt noch das Dritte als Vorbedingung, eine Projektionsfläche, auf den der Schatten dann geworfen werden kann. So. Meistens ist bei uns die Projektionsfläche die Erdoberfläche, wenn die Sonne scheint, das Einfachste. Wenn die Sonne scheint, Körper, jetzt wirft mein Körper einen Schatten horizontal auf der Erde. Haben wir ja jetzt schon in mancher Hinsicht beachtet. Ja? Die kosmischen Weltreiche im Weltall, die sind senkrecht. Und der kurze Schattenriss horizontal auf der Erde, haben wir gelernt. Von Babel, Persien, Griechenland, Rom, England, USA. So. Schattenriss, Fußpunkt da im USA, im äußersten Westen. Einbruchstelle der Mächte der Welt, des Kosmos, ja, ist der kosmischen Weltreiche, Einbruchstelle, und das Ganze wirft sich auf den Schatten. So. Das stimmt überein, nur als eine gewaltige Darstellung. Wir fragen uns gerade jetzt, was hat das geistlich für eine Bedeutung für uns? Das, was Gott in der Natur so einfach zur Darstellung bringt. Dürfen wir gleich so sagen, die Lichtquelle, um die es vor unseren Augen geht, die wir allem glauben, was geschrieben steht, die Lichtquelle ist Gott, der Vater. Der Körper, der im Lichte des Vaters steht und geht, ist der des Christus. Nebenbei gesagt, dessen Glieder wir sein dürfen. Und die Projektionsfläche ist die Erde, tatsächlich. Damit wir das biblische Zeugnis sofort unter unseren Füßen haben, schlagen wir den Kolosserbrief auf, zweites Kapitel. Vers 16 und folgende. So richte euch nun niemand über Speise oder Trank oder in Ansehung eines Festes oder Neumondes oder von Sabbaten. Und jetzt, noch einmal, Speise oder Trank, das sind die primitivsten Vorschriften im Gesetz vom Sinai. Oder von Festen, Sabbaten, Neumonden, das sind die gewaltigsten Dinge im Gesetz. Die Festordnungen Gottes, haben wir gelernt, bilden nebst der Herrlichkeit, die sie bei der Einhaltung dieser Anordnungen schon darstellen, bilden sie nichts Geringeres als das gesamte Heilsprogramm Gottes für die ganze Schöpfung. Die Festordnungen nach dem Gesetz vom Sinai. Also kleinste Vorschriften, Speise und Trank, wunderbarste Satzungen im Gesetz, Festvorschriften, sind alle nur was jetzt? Nur ein Schatten. Ja, jetzt fragen wir ja, wenn ein Schatten vorliegt, dann sind ja noch zwei Dinge da, nicht? Als Voraussetzung. Schatten haben wir, Projektionsfläche auf der Erde. Also irdische Gegebenheiten vorerst. Nur weiterlesen. Der Körper aber, oder der Leib aber, der diese Schatten wirft, ist welcher? Der des Christus. Aha. Aha. Christus ist uns gemacht, was? So? Und diese Weisheit, zu der Gott uns seinen Sohn gemacht hat, finden wir wo? Nicht? Er ist jetzt in der Herrlichkeit und direkt können wir nicht mit ihm Zwiesprache halten, wie von Mensch zu Mensch vorläufig. Nicht? Wir können ihn im Gebet suchen, im Glauben uns in seine Gegenwart stellen. Ja. Aber was können wir? Der Schatten, der ist ja wo? Auf der Erde. Nicht? Und zwar von den kleinsten Speisevorschriften bis zu den maximalen Satzungen der Festordnungen Gottes, nicht Israels, Festordnungen Gottes. Nicht? Alle diese Dinge im Gesetz und den Propheten sind was? Ein Schatten. Von was? Der zukünftigen Dinge, das heißt, das, was Gott seiner Schöpfung, einer verlorenen Schöpfung verheißen hat. So. Ja. Wenn wir den Herrn in seiner Herrlichkeit eben noch nicht ihn selbst sehen können, nicht? Denn wir wandeln ja im Glauben, nicht? Noch nicht im Schauen. So. Solange wir im Glauben wandeln, ohne zu schauen, nicht? Haben wir was zu tun, um göttliche Weisheit kennenzulernen, verstehen zu lernen und dann als Erbbesitz zu besitzen. Nicht? Unveräußerlich. Was haben wir zu tun? Einmal diese verschiedensten Schattenrisse näher anzusehen. Ich habe an anderer Stelle so gesagt, wenn ich Bildhauer wäre, und man gäbe mir von einer Person vier Schattenrisse unter 45 Grad, nicht? Sonne, Licht fällt unter 45 Grad, oder man sagt mir mit wie viel Grad, am besten 45 Grad, warum? Dann ist der Schatten genauso lang, wie der Körper hoch ist, nicht? 45 Grad. Von vier verschiedenen Seiten beleuchtet, ein und denselben Körper. Was mache ich dann als Bildhauer? Dann erstelle ich die Gestalt. Was macht denn der Baumeister mit unseren Plänen, die wir ihm aushändigen? Der hat ja auch nur die zwei Dimensionen, was? Länge und Breite, der hat kein Modell, sondern nur Pläne. Wenn er nun vier Pläne hat von den vier Fassaden des Gebäudes, was kann er dann machen? Also kann er die vier Fassaden erstellen und der Körper ist da. Da kommen natürlich dann noch die Grundrisse, Querschnitte dazu, dann sieht man noch hinein. Also, wie viele Schattenrisse von wie vielen Seiten hat der Heilige Geist uns nun im Worte Gottes zur Verfügung gestellt? Zwei. Wer bietet mehr? Oder drei, aller guten Dinge sind drei. Oder sieben, wer bietet mehr? Sieben mal sieben, reicht alles noch nicht. Die ganze Bibel ist voll. Und bitte, Das Gesetz und die Propheten sind alles nur ein Schatten der zukünftigen Heilstaten Gottes. Ja. Und wenn jetzt der Körper, der diese Schatten im Gesetz und den Propheten wirft, also alles, alles, jeder Buchstabe ist ein Punkt an diesem Schattenriss des Leibes des Christus. Noch schnell eine Zwischenfrage. Kann also zwischen Körper und seinem Schatten stimmen nur überein die Umrisse und die Bewegungen? Klar. Ja. Jetzt kommt etwas, was gar nicht übereinstimmt, sondern genau der Gegensatz ist. Zwischen Körper, der den Schatten wirft, und dem Schatten selbst. Der Schatten, haben wir uns geeinigt, glaube ich, ist im besten Fall eine dunkle Angelegenheit. Ne? Ja. Aber nur wann kann da so ein Schatten erstehen? Wenn ein Körper da ist, der in einem wirklich strahlenden Lichte lebt oder geht. Aha. Also stimmt es, je heller das Licht, in dem mein Körper steht, umso schärfer umrissen und so dunkler der Schatten. Ah. Gibt es nun zum Beispiel im Alten Testament dunkle Stellen, dunkle Angelegenheiten? Rahab, die Hure, und die Tamar, und. Dunkle Stellen. Und alle, die da dunkle Stellen festsetzen, die merken nicht, wo es am dunkelsten ist, nämlich bei ihnen selbst. Bei ihnen selbst. Der Körper, der diese Schatten wirft, ist der des Christus. Ich habe schon darauf hingewiesen, dessen Glieder wir sind. Stimmt's? Aha. Dann sind ja alle Dinge im Gesetz und den Propheten Schattenrisse von unserer zukünftigen Herrlichkeit als Glieder am Leibe des Christus. Können uns die Schattenrisse dann vielleicht ein bisschen interessieren? Und dann heißt es, je dunkler die Dinge sind im Gesetz und den Propheten, in unserer frommen oder moralischen oder ethischen Vorstellung, je dunkler die Schatten sind, umso heller, umso herrlicher das, was Gott am Körper zur Darstellung gebracht hat schon. Umso heller das Licht, das da leuchtet, in dem der Körper steht oder geht. Jetzt frage ich noch, kann am Schatten eines Körpers auch nur ein Pünktchen sein am Umriss des Schattens oder in dessen Bewegung, welcher nicht auch am Körper vorhanden ist? Kann am Schatten irgendetwas gesehen werden, was am Körper nicht vorhanden ist? Unmöglich, ne? Umgekehrt natürlich, ganz anders, ne? Kann am Körper viel mehr vorhanden sein, als was am Schatten sichtbar ist? Nicht nur das, eben haben wir gelernt, je dunkler der Schatten, umso heller das Licht, in dem der Körper... Aha. Das heißt jetzt auf Deutsch, gerade die dunkelsten Stellen im Alten Testament sind die herrlichsten Offenbarungen des Heiligen Geistes für die Herrlichkeit Jesu Christi. Hat jemand etwas dagegen? Kann man nur noch auskneifen. Da gibt es nichts anderes. Kann man nur noch auskneifen. Das hat folgende Konsequenz noch. Auf die Frage, kann am Schatten irgendetwas vorhanden sein? Auch nur ein Pünktchen, das am Körper, der den Schatten wirft, nicht vorhanden ist. Unmöglich. Ne? Das heißt jetzt, es gibt im Grundtext, im Alten Testament, im Neuen Testament sowieso, werden wir gerade noch lernen, einen Unterschied. Es gibt im Grundtext, im Hebräischen, keinen einzigen Buchstaben und kein Pünktchen, das nicht am Körper des Christus in Herrlichkeit vorhanden wäre. Nicht? Das ist der Schatten. Am Schatten kann gar nichts sein, was nicht am Körper noch viel wunderbarer vorhanden ist. Ist Jesus dieser Meinung? Kann vom Gesetz ein kleinster Buchstabe fallen. Nein, sonst ist das ganze Gesetz zerstört. Eine vollkommene Einheit. Und wenn ich alle Gebote halte, sagen wir 999, und strauchle in einem, bin ich das Ganze schuldig. Also, da gibt es nur eine vollkommene Gottesgerechtigkeit ohne ein Jota, ohne ein Pünktchen. Ein Pünktchen schwarz ist, an meinem weißen Kleid der Gerechtigkeit wird mir bei der Hochzeit des Lammes die Tür gewiesen. Mein Lieber, das ist kein hochzeitliches Kleid. Bitte schön. Die Gnade ihrerseits ist noch, darf ich mal sagen, göttlicherweise eifersüchtig. Natürlich im herrlichsten Sinn, nicht? Die Gnade duldet kein Jota von Gesetz nach dem Buchstaben wieder. Sonst ist Gnade nicht mehr Gnade. Das heißt also für uns, dass wir von Herzen einfach jetzt nicht nur annehmen, sondern glauben dürfen und diese Glaubensstellung vor Gott, unserem Herrn und dem Herrn Jesus, dem Heiligen Geiste, beziehen dürfen. Wir glauben allem, was geschrieben steht, nicht nur bis auf den Buchstaben, sondern bis aufs Pünktchen. So. Alles ein Schatten der zukünftigen Herrlichkeit Gottes, der Körper aber, der alle diese Schatten wirft, ist der des Christus. Jetzt haben wir nur von einer Art Schatten geredet, nur eine Art beachtet, den sogenannten Schlagschatten. Ein Schlagschatten braucht eine Projektionsfläche, wo er drauf fällt. Nicht? Ja. Aber natürlich, wenn ich mich an eine Wand stelle, ist das auch ein Schlagschatten. Nicht? So. Aber gilt genau dasselbe. Nur schnell, die andere Möglichkeit, es ist dunkel und ich zünde ein Streichholz oder eine Kerze an. Ne? Habe ich dann von meinem Körper auch keinen scharf umrissenen Schatten oder einen ganz dunklen Schatten? Sieht man kaum. Ne? Also noch einmal, je heller das Licht, in dem der Körper steht oder geht, ne? Wer im Lichte wandelt, wie er im Lichte ist, was ist dann? Ne? Ja, wunderbar. Wer bringt das von uns fertig? Wer wandelt im Lichte, wie er im Lichte ist? Kein einziger. Nicht mal der davon. Schade. Was braucht es denn? Ich brauche mich nur in seine Gegenwart zu stellen, im Glauben. Dann kann ich daherkommen, wie ich will. Im nächsten Augenblick bin ich vollkommene Gottesgerechtigkeit. Der den Gesetzlosen rechtfertigt. Ist der Prüfstein, ob unser Glaube tragfähig ist, lebendig und echt. Wo steht das geschrieben? Paulus, Römer 2. Wenn ich mich nicht nur in sein Licht stelle, sondern die Glaubensstellung in den Glaubensüberlegungen meines Herzens vollziehe, sind wir durch die Gnade Gottes in Christo Jesu? Antwort? Ja, Amen, Halleluja. Ja, wenn wir bitte in Christo Jesu sind, in was für einem Licht sind wir dann? Das Alte ist dann, aber glauben wir das? Noch lange nicht. Noch lange nicht. Ja, ich meine jetzt in der Konsequenz, wie es gemeint ist vom Geiste Gottes. Also da gilt es für uns, sich zu üben in dieser Gnadenstellung. Gottes Gerechtigkeit. Ein neuer, innerer, verborgener Mensch des Herzens, der nach Gott geschaffen ist in wahrhaftiger Heiligkeit und Gerechtigkeit. Der ist einfach da. Und der alte Mensch, den hat Gott, wir haben noch die Feier des Brotbrechens, Unseren alten Menschen hat Gott mit Christus gekreuzigt. Gott gehört danach am Buchstaben des Gesetzes hin. Am Kreuz sterben lassen und mit Christus begraben lassen. Von Gott aus existiert unser Alter nicht mehr. Ist vergangen. So. Also, Schlagschatten haben wir gesehen. So oder so. Ja, was bleibt noch übrig für eine Schattenart? Das kann ich jetzt hier nicht gut darstellen, aber angenommen, stehe so im Licht der Sonne. Schlagschatten da. Die Körperhälfte, die der Sonne abgewandt ist, hat dann einen Eigenschatten. Auf der anderen Seite der Sonne. Da ist die dunkle Hälfte von mir und da ist die helle Hälfte von mir. Das ist auch nicht von ungefähr, nicht? Der alte Mensch, der kann nur sündigen und der neue innere Mensch, der kann nicht sündigen. Und der Unterschied zwischen Schlagschatten und Eigenschatten, etwas ganz Wunderbares. Im Alten Testament finden wir den Schlagschatten des Leibes des Christus. Im Neuen Testament den Eigenschatten. Da kann Johannes schon schreiben, nicht nur was wir gesehen haben, Schatten kann man sehen, sondern was wir betastet haben. Wenn angenommen, irgendwie ist mir der Körper, oder ich bin blind, nicht? Aber was kann ich dann? Den Körper betasten. So. Dann hat er noch mehr als nur der den Schlagschatten sehen kann. Und der Herr Jesus sagt, wenn ihr zu den Schriftgelehrten und den Heuchlern, Pharisäern, wie sie alle heißen mögen, sagt er, wenn ihr sagen würdet, natürlich von Herzen überzeugt, wenn ihr sagen würdet, wir sind blind, dann hättet ihr keine Sünde. Haben wir das auch schon zur Kenntnis genommen? Stimmt das? Oder hat der Herr Jesus recht? Stimmt. Das heißt, sie wussten ja alles, nicht? Was es braucht, um vor Gott gerecht zu werden. Also, Kümmel muss verzehntet werden und weiß was alles. Die Hände waschen und alles so und so. So. Die sahen alles klar, für die war alles klar. Nicht? Wenn ihr sagen würdet, wir sind blind für Gott und für das Verständnis des Wortes Gottes und für den Heiligen Geist und für die Person des Erlösers, nicht? Dann wäret ihr aufrichtig von Herzen und dann hättet ihr das Gelingen von Seiten Gottes. Das geht schon so weit, dann wäre eure Sünde im gleichen Augenblick vergeben. Oder wenn ich endlich erkenne, wie unfähig ich von Haus aus bin, Wort Gottes zu verstehen, göttliche Dinge zu sehen, die wir nicht sehen können. Wenn ich sagen kann, Herr, schenke mir Toren, mir Blinden, schenke mir Weisheit. Gib Gott dann Weisheit. Herr, wer bittet natürlich normalerweise nur um Weisheit? Wem sie mangelt, nicht? Wer so hochgeschult ist wie heute, 80-85% aller Menschen, nicht wahr? Was braucht er noch, um Weisheit zu bitten? Ist ja alles klar, nicht? Vom Urknall fängt es ja an, nicht? Und dann ist alles sowieso von selbst geworden und so weiter, nicht? Ja. Wenn Gott dann einen Engknall als Antwort präsentieren würde, kann ich mir ganz gut denken. Ja, auf solche Vermessenheiten, nicht? Also, hierher zurück. Schatten und Schattenbewegung lässt den Körper noch besser erkennen. Denn diese Schattenrisse im Alten Testament und im Neuen sind ja alles lebendige Bewegungen. Das sind ja Menschen, Tiere, Geschichten und weltgeschichtliche Ereignisse und dergleichen mehr. Wir denken an den Schatten an der Sonnenuhr dort. Ne? Noch etwas? Der Schatten, der an der Sonnenuhr gesunken ist, wird wieder 10 Grade zurücktreten, also steigen. Als Zeichen für den kranken König Hiskia. Ja. Und es geschah. Das heißt wieder, je mehr der Schatten sinkt an der Sonnenuhr, umso höher steigt. Und umgekehrt natürlich auch. Dann denken wir an die Schattenspiele, die Gott im Universum ständig vollzieht. Wie sagt man denen? Bei uns sehr einfach, Sonnen und Mond, Finsternis. Ne? Einmal wirft die Erde einen Schatten auf den Mond oder der Mond einen Schatten auf die Erde. Ne? Ist das auch etwas? Und das sind ja nur die primitivsten Vorgänge. Ne? Wenn der Schatten des Jupiter zum Beispiel den Mond verdunkelt, oder der Schatten des Jupiter einen anderen Planeten und einen anderen Stern und so weiter, da haben wir gar keine Kenntnis davon. Aber was das alles bedeutet im Ablauf des ganzen Kosmos und der Bewegungen. So. Achtung, eine heikle Frage, also das wieder für Oberingenieure. Jetzt, Achtung. Was muss ich für einen Standpunkt beziehen, damit ich auf keinen Fall irgendwo noch einen Schatten sehe? Also ich bin nicht blind, sondern ich bin jetzt sehend. Körper, es wimmelt vom Körper jetzt im ganzen Weltall.
Der muss in der Lichtquelle drin sein.
Ah. Also, ich begebe mich mitten in die Sonne, gucke im ganzen Weltall ringsherum nach oben, unten, links und rechts. Wo entdecke ich einen Schatten? Ich sehe alles nur im Licht. Was heißt das auf Deutsch? Wenn ich in Christus bin, aha, haben wir schon gemerkt, aha, dann ist für uns geistlicherweise, göttlicher, realistischerweise schon alles Licht. Ist das auch ein bisschen Evangelium? Also ist das ein eigenartiges Thema, Schattenlehre. Etwas göttlicher Art. So, jetzt kommt aber das Schönste. Ja, ist gerade noch Zeit, ist erst halb. Ne? Nämlich das Wort Gottes selber. Jetzt haben wir nur in die Natur Gottes hineingeblickt. Also die Stelle in Kolosser 2 haben wir jetzt schon gelesen. Ich denke, wir schlagen noch zuerst die Stelle auf 2. Mose 31, Vers 1. Ein feiner Auftakt, um die Bibel aufzuschlagen. 2. Mose 31, Vers 1. Und Jehova redete zu Mose und sprach, siehe, ich habe Bezalel, den Sohn Uris, des Sohnes Hurs, vom Stamme Juda mit Namen berufen und habe ihn mit dem Geiste Gottes erfüllt, in Weisheit und in Verstand und in Kenntnis und jeglichem Werk, um Künstliches oder Künstlerisches zu ersinnen, zu arbeiten in Gold und Silber und Erz und so weiter. Was uns hier mit Namen berufen, und wie heißt der? Bezalel. Das heißt auf Deutsch, im Schatten Gottes. Im Schatten Gottes. Mit Namen berufen. Jetzt kommen die vielen Psalmstellen, die wie lauten ungefähr? Ja. Zuerst heißt, wer im Schirm des Höchsten sitzt, wird bleiben im Schatten des Allmächtigen. Jetzt wissen wir, was das ist. Das ist nicht etwas, das ist so eine schöne dichterische Erguss, nicht, der uns weiter nichts nützt, sondern der wird bleiben im Schatten des Allmächtigen. Der Schatten des Allmächtigen ist natürlich, wer mich sieht, den Sohn Er sieht den Vater. Der bleibt wo? In seinem Wort, unter seinem Wort. Altes und Neues Testament. Schlagschatten Gottes, Eigenschatten Gottes. Wer im Schirm des Höchsten sitzt, wird bleiben im Schatten des Allmächtigen. Menschenkinder finden Zuflucht unter dem Schatten deiner Flügel. Was heißt das? Das sind Menschenkinder, die durch den Glauben befähigt sind, mit Freimütigkeit hinzuzutreten bis in die allerheiligste Gegenwart Gottes. Denn dort sind die Flügel der Cherubin, ne? Und die überschatten den Sühnedeckel. So. Die sind in der Gegenwart Gottes, in der allerheiligsten Gegenwart Gottes, in Christo, in Gott, zur Ruhe gekommen. So. Menschenkinder finden Zuflucht unter dem Schatten deiner Flügel. Eine eigenartige Sache. Schlagen wir auch auf. Apostelgeschichte 5, Vers 15. Apostelgeschichte 5, Vers 15. Oh, da müssen wir schon von Vers 12 anlesen. Aber durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volke. Und sie waren alle einmütig in der Säulenhalle Salomons. Von den übrigen aber wagte keiner, sich ihnen anzuschließen, sondern das Volk erhob sie. Aber umso mehr Gläubige wurden dem Herrn hinzugetan. Scharen von Männern sowohl als Weibern. So das sieht, jetzt Achtung, so dass sie die Kranken auf die Straßen hinaustrugen und auf Betten und Lager legten, auf das, wenn Petrus käme von seiner Wohnung zum Tempel ziehen, auch nur sein Schatten einen von ihnen überschatten möchte. Es kam aber auch die Menge der umliegenden Städte nach Jerusalem zusammen und sie brachten die Kranken und von unreinen Geistern geplagte, welche alle geheilt wurden. Durch was? Ja. Angenommen, wir würden das heute oder morgen in der Neuen Zürcher Zeitung lesen. Da ist so ein frommer Mann. Jeden Morgen geht er zur Kirche so und so, meinetwegen. Und längs dem Weg, wo er durchkommt, jeden Morgen eine durchgehende Reihe von Kranken und Besessenen und so weiter. Ist dann gleich auf welcher Straßenseite die sich hinlegen würden? Ne? Nur auf welcher Seite ist Hoffnung? Nur auf der entgegengesetzten Seite, von der die Sonne scheint. Aber wenn der Schatten des Petrus auf sie fallen soll, oder dieses frommen Mannes, nicht? Also angenommen, das würde heute...
Das ist Hexerei, sowas. Das ist vom Teufel.
Ja. Also, eine kleine Warnung. Kleine Warnung. Langsam. Langsam mit Verurteilen. Bitte. Ganz langsam. Also. Ja, was ist denn das? Warum genehmigt Gott so etwas? Petrus hat weiter nichts zu tun, als seinen Weg zu gehen von seinem Haus zum Tempel hinauf. So. Und er war schon zum ersten Mal erstaunt, was haben die da, nicht? Er guckt so und wie er weitergeht, steht einer nach dem anderen gesund auf, nicht? Wer glaubt das übrigens von uns? Jetzt dürfen doch alle so machen, ja, so gut. Ja. Jetzt haben wir aber am Anfang gelernt, was ist denn ein Schatten? Im besten Fall. Eine dunkle Angelegenheit. Gibt es denn im Leben von Petrus dunkle Angelegenheiten? Ich schwöre, ich verfluche mich, wenn ich diesen Menschen kenne. Und so weiter. Weiche hinter mich, Satan, gemeint des Petrus. Gibt es dunkle Stellen im Leben des Petrus? Und dann noch in den Antiochien, wo er geheuchelt hat mit seinen Genossen. Nicht? Dass Paulus ihn zurechtweisen musste. Nicht? Also. Das Großartige hier heißt, natürlich, entschuldigt. Ich habe ganz vergessen zu sagen, in unserem Leben gibt es natürlich gar keine dunklen Angelegenheiten. Nicht? Einverstanden? Also jetzt haben wir uns verstanden, nicht so. Aha. Ja, was heißt jetzt das? Wer im Lichte der wahrhaftigen Sonne wandelt, das heißt in Christo, bei dem benützt die Gnade Gottes sogar seine dunklen Angelegenheiten, damit übel geplagte Menschen sich aufrichten können, Mut fassen. Ja, wenn da dein Bruder Muhl mal sowas vorlag, nicht? Und der hat jetzt die Gnade Gottes so wunderbar erleben können, ja, dann ist noch Hoffnung für mich. Wie viele Gläubige haben sich schon aufgerichtet? Nicht an den dunklen Stellen des Petrus, sondern um der Gnade, des Lichtes der Gnade, aus dem Angesicht Christi willen, in Bezug auf die dunklen Angelegenheiten, in Bezug auf die Schatten. Also. Aber die Schattenseiten des Petrus benützte Gott, dass unzählige lebendig geworden sind, zum Glauben kamen. Kann das Gott bei unseren dunklen Angelegenheiten auch vollziehen? Was brauchen wir nur zu tun? Uns ins Licht unseres Herrn zu stellen, uns in seine Gegenwart zu stellen. Das ist alles Licht. So. Abschließend. Wenn wir da übergehen können. Übrigens, ein Psalmwort sagt, dass sogar Jesus, der Sohn Gottes, in Menschengestalt auch selber über diese Erde ging wie ein Schatten. Und im Hebräerbrief lesen wir noch prompt, das Gesetz hat nur einen Schatten der himmlischen Dinge. Paulus, der zukünftigen Heilstaten Gottes. Und jetzt schlagen wir nur noch das Hohelied auf. Und jetzt haben wir Verständnis, was wir da lesen dürfen. Lied der Lieder von Salomo. Kapitel 2. Vers 3. Anstatt Apfelbaum müssen wir lesen, die Deutschen würden sagen ein Apfelsinen, wir sagen Orangenbaum. Wie ein Apfelsinenbaum unter den Bäumen des Waldes, so ist mein Geliebter inmitten der Söhne, sagt sie zu ihm. Ich habe mich mit Wonne in seinen Schatten gesetzt und seine Frucht ist meinem Gaumen süß. So, können also von heute Abend, liebe Geschwister, gibt es für keinen einzigen von uns mehr eine Entschuldigung. Von heute Abend an kann sich jeder von uns mit Wonne in den Schatten des Christus setzen. Worin besteht er? Hat David das verstanden, der Sohn des Salomo, der Vater des Salomo? Dein Knecht hat seine Wonne an deinem Gesetz, weil der Geist Christi ihn in ihm alle sonst tötenden Buchstaben schon lebendig gemacht hat, weil er schon den Christus sah und die Gnade, die Herrlichkeit der Gnade Gottes schon im Gesetz aufleuchten. Also, in Zukunft, wenn wir das Alte Testament aufschlagen, dann haben wir uns mit Wonne in den Schlagschatten des Leibes des Christus gesetzt. Und seine Frucht, ist da die des Geistes, ist meinem Gaumen süß. Und so geht es weiter.